Was ist eine sogenannte Leihmutterschaft? Und warum sage ich Mietmutterschaft dazu? Was passiert bei einer Eizellenspende? Und warum bezeichnet die Bundesregierung das Ganze als reproduktive Selbstbestimmung?
Gemeinsam werden wir in die tiefen, trüben Gewässer der Menschenrechtsverbrechen gegen Frauen blicken. Aber auch über den Tellerrand hinaus, um nicht aus den Augen zu verlieren, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir werden Wogen glätten, wo möglich, und Welle machen, wo nötig. Zwischen verhärteten Fronten und roten Linien bin ich eure Navigatorin Lotti und ihr hört Grenzgängerin.
Boah, ich weiß es auch nicht, was es ist. Manchmal, wenn ich so mit der Podcast-Folge anfangen will, dann weiß ich nicht, brauche ich wirklich irgendwie 10, 15 Versuche für so die ersten paar Sätze, weil irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie flutscht es noch nicht so raus. Naja, herzlich willkommen zur 7. Folge von Grenzgängerin. Ich saß halt jetzt echt länger schon nicht hier alleine. Und ja, keine Ahnung, gibt viele Dinge, über die man reden könnte. Aber manchmal bin ich so auch ein bisschen leid, weil ich einfach teilweise Themen schon so krass durchgekaut habe. Deswegen habe ich mir gedacht, wir reden heute über Mietmutterschaft. Also, dass ich heute ein bisschen einen kleinen Basic-Einstieg mache. Ja, ich hatte ja vorher ein bisschen frei. Ich habe fast einen Monat Pause gemacht. Ja, es tat gut. Gleichzeitig ist das Ding ja auch so, dass der Podcast mir halt voll Spaß macht und das eigentlich das ist, was ich nicht abgeben möchte. Also das ist das, was ich eigentlich am wenigsten schneiden möchte. Am liebsten würde ich halt alles andere halt nicht machen und stattdessen, weiß ich nicht, 24/7 Podcasts produzieren. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich einen Twitter-Thread gesehen, wo sich kritisch mit den Podcasts vom Bund, also irgendwelche Ministerien, also es gibt lauter Ministerien, die alle Podcasts haben. Mir war das überhaupt nicht bewusst, es ist überhaupt nicht irgendwie zu mir vorgedrungen, wobei ich aber auch sagen muss, also ich glaube, ich werde da demnächst mal irgendwie reinhören. Es gibt halt auch einen über Smart Cities oder sowas, aber also in diesem Thread wurde halt auch aufgedröselt, wie viel halt bezahlt wurde für die Episoden oder für halt, ich höre halt unten Geräusche und ich bin mir nicht sicher, ob man die hören wird auf dem Podcast. Das wurde halt aufgedröselt und ich kann mal eben gucken, ob ich jetzt gerade mal hier kurz einen Screenshot wiederfinde davon. Also weil das war echt, es war so unglaublich fucking viel Geld, dass ich mir echt dachte, so ihr habt, also ich meine, dass viele Bundesministerien den Arsch offen haben, das sollte ja vielleicht vielen klar sein, aber also das war echt richtig krass. Ja, es gab auch einen Artikel und dann hatte ich noch so einen Twitter-Thread gesehen, wo da nochmal so einzeln drauf eingegangen wurde. So, und diese Podcasts von den Ministerien, die sind so wirklich arschgranatenteuer. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe jetzt gerade einen Screenshot wiedergefunden vom Bundesbauministerium. 13 Folgen, der Tweet ist von Anton Reiner vom 7.04.23 auf Twitter. Offensichtlich ist es ja ein Tweet. Das Bundesbauministerium hat 13 Folgen eines Smart City Podcasts in Auftrag gegeben für sehr schmale 15.000 Euro. Das spiegelt sich aber auch in der Zuhörerschaft wieder. Der Podcast hatte insgesamt, ich nehme an, dass es für die 13 Folgen ist, nur 160 Downloads in einem Jahr. Und ich glaube, das ist tatsächlich so der günstigste Podcast. Da waren halt andere, wo die wirklich für, keine Ahnung, 10 Folgen halt über 100.000 Euro ausgegeben haben. Und ich dachte so, oh mein Gott, stell dir vor, man würde mir halt irgendwie das zur Verfügung stellen, dass ich halt jede Woche so krasse Interviews führen könnte. Stell dir vor, jemand würde mir dafür Geld geben, dass ich das halt wirklich so irgendwie machen könnte einfach. Das wäre halt, boah, ja, dreaming. Naja, auf jeden Fall ist mein No-Budget-Podcast, der dank viel ehrenamtlicher Arbeit hier entsteht, kann ich, glaube ich, stolzer drauf sein als irgendein Ministeriums-Podcast. Ja, die Ministerien. Naja, was ich noch erzählen wollte, ich war ja in einem anderen Podcast, falls ihr das auf Instagram mitbekommen habt, ich war bei Adistanza. Und da haben wir 2 Folgen gemacht, eine öffentliche und eine hinter der Paywall. Und wahrscheinlich machen wir noch eine dritte demnächst. Und dann werde ich endlich lang ersehnt über das Thema pornifizierte Kultur reden, weil ja, Philipps Hörerinnen und Hörer hatten sich sehr darauf gefreut auf das Thema und dann sind wir irgendwie leider nicht dazu gekommen. Aber darüber werden wir auf jeden Fall in seinem Podcast sprechen und es sind jetzt auch hier schon länger Folgen in Planung zu dem Thema. Genau. So, und ja, ansonsten habe ich in meiner freien Zeit, in meiner kurzen Pause, habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie es halt mit dem Podcast weitergeht. Und wie ich gerade schon meinte, ey, ich habe richtig Bock, ich würde so gerne, aber es ist halt einfach, es lässt sich nicht machen. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich mache jetzt noch ein paar Folgen, noch so ein paar Wochen, so 5-6 Wochen würde ich mal sagen. Und dann mache ich eine Pause. Auch weil das Jugendbotschafterin-Programm halt dann eigentlich offiziell endet. Wobei es natürlich jetzt eh so ein bisschen in der Luft schwebt, halt, was mit TEDFAM halt passiert. Es wird halt eine Mitfrauenversammlung geben, wo halt ein neuer Vorstand unter anderem gewählt wird. Und ja, mal schauen, was dann passiert. Genau, aber ich werde dann halt eine Pause machen über den Sommer. Ich will meinen Bachelor beenden. Und ich habe aber eigentlich halt Bock, dieses Projekt hier weiterzumachen. Das ist ja, also ich sag mal, der Anlass, das zu machen, war TEDFAM, aber eigentlich mache ich das ja von Herzen und nicht, weil ich jetzt irgendwie diese, oder ja, schon, weil ich die Position irgendwie so Jugendbotschafterin oder ne, dafür halt ausgewählt wurde, aber ich mache das ja auch, weil ich richtig Bock darauf habe und ich würde das gerne weitermachen, aber genau, die Uni hat halt ein bisschen Vorrang, deswegen habe ich mir überlegt, dass ich halt jetzt so die erste Staffel, sag ich mal, so zu Ende mache und dann mache ich meinen Bachelor zu Ende. Und dann mache ich eine zweite Staffel. So. Da habe ich mir auch gedacht, so ganz ehrlich, selbst wenn ich dann halt nächstes Jahr ab Anfang des Jahres im Auslandssemester bin, da kann ich das theoretisch auch weitermachen, weil dann bekomme ich ja einfach so Erasmus-Geld. So. Und muss halt nicht arbeiten. Ja, obwohl, da muss ich ja Französisch studieren. Mal schauen. Ich habe auf jeden Fall Pläne. Ich werde auf jeden Fall irgendwie, in irgendeiner Form wird das hier weitergehen. Fände ich nämlich auch einfach viel zu schade, dass halt einfach jetzt so nach so ein paar Mal abzubrechen, weil ich das Gefühl habe, es gibt noch so viele Themen, über die ich noch sprechen möchte. Und ich finde es halt mega cool, dass sich auch Leute, die nicht komplett meiner Meinung sind, das hier halt anhören und Bock haben zu diskutieren oder ja teilweise dann ihre eigene Position überdenken oder dann selber nochmal recherchieren. Und ja, das ist mir voll viel wert. Und es gibt noch sehr viele andere Themen, denen ich mich widmen möchte. Und das werden wir noch machen. Genau, so, jetzt habe ich hier irgendwie, keine Ahnung, schon relativ viel erzählt. Aber eigentlich möchte ich über Mietmutterschaft reden. Oder eigentlich Leihmutterschaft heißt es, so im allgemeinen Sprachgebrauch. Ja, Leihmutterschaft, Mietmutterschaft, das ist halt echt so das Thema, womit ich mich mit am wenigsten auseinandergesetzt habe. Es ist natürlich im Zuge der Corona-Krise und im Zuge des Ukraine-Krieges, es ist ja so ein bisschen irgendwie auch in den Mainstream-Medien angekommen. Also damals in diesem ersten Lockdown, da war es so, da habe ich dann Berichte aus den USA gelesen, dass dort halt die Bestelleltern oder Wunscheltern werden die auch in dieser Branche genannt, die eben ja eine Leihmutter beauftragt hatten. Und in der Ukraine, das ist halt ein Riesengeschäft in der Ukraine, dort ist das nämlich ja, legal. Oder zumindest unter bestimmten Bedingungen. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Aber also diese Leihmutterschaft, die Mietmutterschaft, das boomt in der Ukraine. Und weil es in den USA ist, ist es ja auch legalisiert. Und da ist es aber deutlich, deutlich teurer als halt in der Ukraine. Und deswegen viele amerikanische Paare nutzen deswegen auch ukrainische Mietmütter. So, und dann kam halt ein Lockdown und ich meine, eine Schwangerschaft geht halt trotzdem weiter. Und dann haben eben die ukrainischen Mietmütter haben dann eben die Kinder zur Welt gebracht. Aber in vielen Fällen war es eben so, dass die dann also nicht abgeholt werden konnten, die Kinder, von den Eltern, die bestellt hatten, von den Paaren, die bestellt hatten. Ja, ich bin auch mit der Sprache, ich merke gerade, dass ich mich wirklich noch nicht so oft darüber unterhalten habe, weil normalerweise so bin ich mir ein bisschen sicherer mit den Begriffen, die ich da nutze. Genau, aber da, also die konnten die, wie gesagt, nicht abholen. Das gleiche Problem war halt jetzt dann, als der Krieg ausgebrochen ist, dass halt, ja, es wirklich Stories gab, wo halt Mietmutter in Bombenschutzkeller mussten und also es war teilweise auch richtig krass, wie empathielos die Paare waren, die halt das Kind bestellt hatten. Also das dann praktisch war so, oh, Krieg in der Ukraine, wie kommen wir jetzt an unser Mietmutter-Baby dran? Und es ist so, wie wäre es, wenn du dich vielleicht in erster Linie um die Sicherheit dieser Mutter und um das Baby sorgst und nicht dich selber jetzt erstmal in den Mittelpunkt stellst? Naja, aber die Empathielosigkeit, die zieht sich da auch durch. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, wir fangen jetzt erstmal damit an, also was ist eigentlich Mietmutterschaft oder Leihmutterschaft? Dann erkläre ich euch, warum ich Mietmutter sage und nicht Leihmutter. Das war auch mega gut. Ich war am Wochenende noch mit Freundinnen unterwegs und habe ich, glaube ich, erzählt, dass ich jetzt darüber sprechen möchte in der Podcast-Folge. Und es ist immer so geil, wenn ich mit Freundinnen und Bekannten halt darüber spreche und mir dann nochmal neue Erkenntnisse oder ja einfach so Gedanken und Ideen austausche und ich nochmal die Dinge auch mehr verstehe selber. So, also Leihmutter versus Mietmutter, warum ich Mietmutter sage. Und das ist auch die Telefam-Position, eben Mietmutterschaft, also das als solche zu bezeichnen. Dann würde ich gerne so ein bisschen über den eigentlichen Ablauf sprechen, also so ein bisschen die Realität, was da eigentlich passiert. Da müssen wir nämlich auch über die Eizellenspende sprechen und man kennt ja die Samenspende, also man ejakuliert in einen Becher und Eizellenspende klingt natürlich irgendwie ähnlich harmlos, aber es hat wirklich weitreichende Konsequenzen, gesundheitliche Auswirkungen für die Frau, die ja so eine Eizellenspende macht. Und ich habe mir gedacht, wir reden auch ein bisschen über die psychischen Auswirkungen und wir müssen auch über die Sprache reden. Das wird gleich klar, warum ich diesen Begriff Mietmutter, Leihmutter und nochmal generell über die Sprache zu reden, warum ich das unterscheide. So, also, was ist Mietmutterschaft? Und zwar bei der Mietmutterschaft oder bei der Leihmutterschaft, wie es ja meistens in den Mainstream-Medien heißt oder auch in der Branche an sich. Man hat ein Paar oder eine Einzelperson. Meistens sind es aber Paare, hetero- wie homopaare, die sich dazu entscheiden, sie möchten eben Eltern werden. Und denen es aber wichtig ist, dass es ihre eigenen, also auf biologischer Ebene, DNA-mäßig, dass es die eigenen Kinder sind. Deswegen wird dann nicht adoptiert, statt halt zu gucken, okay, es gibt so viele Kinder, die eh ein liebevolles Zuhause brauchen könnten. Hat man irgendwie so eine Verwirklichung, ne? Dass man eben seine DNA oder so weitergeben muss. Das finde ich in sich schon ein bisschen komisch, aber naja. Und ich werde jetzt in dem Fall, in der meisten Zeit also von Paaren ausgehen, einfach weil Paare diejenigen sind, also die praktisch die Kunden sind, die das oder die Zielgruppe, die das am meisten nachfragt. Bei einem Homo-Paar ist natürlich klar, dass da irgendwie eine Komponente fehlt. Also bei schwulen Paaren fehlt halt die Eizelle und halt eine Frau, die ein Kind tatsächlich austragen kann. Und bei lesbischen Paaren, das ist das Ganze deutlich einfacher, da braucht es eben nur eine Samenspende. Da komme ich gleich dazu, warum das so unterschiedlich ist, dass jemand eben einen ganzen Menschen braucht. Deswegen sind es halt in den meisten Fällen schwule Paare und eben nicht lesbische Paare. So, also was passiert dann? Die entscheiden sich, sie möchten gerne ein Kind bekommen. Bei den schwulen Paaren ist es ja eh unmöglich. Bei den Heteropaaren ist es so, dass die eben oft es lange versuchen und teilweise auch selber so Hormonbehandlungen, also so In-vitro-Fertilisationen machen und das scheitert und man eben viel Geld in die Hand genommen hat, um eben unbedingt eigene biologische Kinder zu bekommen. Teilweise ist es aber auch so, also gerade bei so Celebrities, wenn man jetzt überlegt, ich glaube, Paris Hilton hat letztens verkündet, dass sie jetzt dass sie von einer Mietmutter ein Kind hat austragen lassen. Das ist da total so High Society und ich meine sogar, dass Paris Hilton gesagt hätte, dass sie einfach enorm Angst vor einer Schwangerschaft hatte. Und also das finde ich schon, also das so, ne, bei anderen Frauen, ich glaube, dass zum Beispiel Kim Kardashian hat es auch gemacht bei ihrem dritten Kind, meine ich. Weil die halt enorme gesundheitliche Probleme während der Schwangerschaft hatte. Ich glaube, die hatte irgendeine Krankheit, wo halt wirklich die Ärzte gesagt haben, so hey, hören Sie zu, das könnte wirklich lebensgefährlich werden, wenn Sie nochmal versuchen, ein Kind auszutragen. Und ich finde, da werden zwei Sachen klar. Also Paris Hilton selber hatte Angst vor den körperlichen Folgen von der Schwangerschaft. Er ist bewusst, wie schwierig eine Schwangerschaft ist, was für krasse körperliche Veränderungen da auf die Frau zukommen. Und das hat sie dann gedacht, ja, das outsource ich. Das gebe ich an eine andere Frau weiter, dieses Risiko. Und bei Kim Kardashian, ich meine, die hatte ja auch schon Kinder, sie hätte ja auch adoptieren können und so. Aber nein, sie hat eine andere Frau, hat das in Auftrag gegeben, das Baby. So, was passiert als nächstes? Also man sucht sich dann halt entweder eine Leihmutter, also entweder im privaten Umfeld, das gibt es auch. Das ist ja die sogenannte altruistische Leihmutterschaft oder Mietmutterschaft. Da komme ich gleich auch nochmal gesondert drauf, weil, also altruistisch. Ich meine, wer Familiendynamiken kennt, der weiß, dass auch innerhalb Familien es sehr, sehr schwierig sein kann und man nicht immer einer Meinung ist. Und ob es da eine kluge Idee ist, eine Schwangerschaft über einen Vertrag zu regeln, es ist alles ein bisschen heikel. Naja, auf jeden Fall, normalerweise wird halt eine Agentur in Auftrag gegeben. Also das ist eine richtige Branche. Die Agenturen, die vermitteln dann teilweise in den USA oder eben in anderen Ländern, wo das legal ist. Also gerade zum Beispiel in der Ukraine oder in Russland, aber auch in Indien. In Indien ist es ein riesengroßes Feld, wo ich glaube, ich habe vorhin eine Zahl gelesen. Ich schaue mal, ob ich das verlinken kann. Wo ich meine, ja, das irgendwie eine Milliarde oder so Umsatz damit gemacht wird jährlich. So, also die Agentur wird beauftragt und dann können die Eltern dort wirklich wie in einem Katalog können sie die Mietmutter auswählen. So, da werden die Frauen werden halt wirklich unterteilt. Es ist wirklich wie so ein Designer-Baby, da kann man sich dann halt aussuchen, okay, die Frau hat jetzt blonde Haare und blaue Augen oder keine Ahnung was. Die Frau ist besonders intelligent oder besonders groß oder besonders klein, keine Ahnung. Das wird halt alles in so Kategorien eingeteilt. Da sucht man sich das dann aus, welche Eizelle man möchte. Und ein Grund, warum meistens, also in den allermeisten Fällen, suchen die Paare sich eben bei der Agentur praktisch eine Eizellenspenderin, eine Frau aus, nach halt bestimmten Kriterien, suchen sich da ihr Designer-Baby aus. Und dieser Embryo wird aber nicht, oder das wird halt nicht von der Frau, von der der Embryo auf biologischer Ebene stammt, ausgetragen, sondern es wird noch eine andere Frau als wirklich die Mietmutter, als die Frau, die das dann austrägt, das Kind, ausgewählt. Und das dient dazu, eine Art Distanz zwischen der Mutter, also der Mietmutter, die das Kind austrägt, und ja, der eigentlichen Bindung zum Kind. Also, weil wenn du dein eigenes Kind austrägst und du weißt, okay, das ist jetzt wirklich meine eigene Eizelle, mein eigener Embryo, dass eben versucht wird, diese Bindung, die zwischen Mutter und Kind halt im Mutterleib schon entsteht, die eben zu kappen. Und um auch das Risiko geringer zu halten, dass eben die Mietmutter dann irgendwie entweder am Ende der Schwangerschaft oder nach der Geburt sagt, nee, ich möchte das Kind behalten. Weil das dann ja auch rechtlich ist, es ja gar nicht ihr Kind. Und es wird natürlich auch alles vertraglich vorher abgesichert, dass sowas im Normalfall nicht passieren kann. Und die Eltern halt mehr oder weniger ein Recht auf ihr Kind haben. Also es wird dann, man sucht sich das Designer-Baby aus, das wird dann halt da wird die Eizelle wird gespendet, das wird dann halt im Labor, wird dann halt geschaut, da gibt es dann oft schon Untersuchungen, okay, männlich oder weiblich, ob eventuell bestimmte Behinderungen vorliegen, also es sind wirklich Designer-Babys und aus ethischer Perspektive finde ich das einfach enorm schwierig, das zu schauen, ich sag mal auch so Frühuntersuchungen oder sowas und Spätabbrüche bei Behinderungen, das sind ja auch enorm kontroverse Themen. Und das aber eben ja praktisch das Pärchen entscheidet, was genau der Mietmutter eingepflanzt wird, das hat einfach noch so ein zusätzliches dystopisches Level für mich. Also der Mietmutter werden dann diese Embryos eingepflanzt. Und die bekommt meistens auch irgendwie nochmal zusätzlich halt schon Hormone oder sowas, dass sie halt irgendwie, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Embryonen da praktisch andocken und also dass praktisch eine erfolgreiche Schwangerschaft wird, dass die halt höher ist. Gleichzeitig ist es aber so, dadurch, dass das ja fremdes genetisches Material ist, dass es ein enormer Stress für den Körper der Frau ist. Und ich finde, das wird ganz gut klar. Also es gibt oft, glaube ich, sehr, sehr viele Missverständnisse darüber, was, was eigentlich der weibliche Gebärtrakt, also Vagina und Uterus und Eierstöcke und so weiter, wie das eigentlich alles genau funktioniert. Und es wird immer gesagt, ja, also der irgendwie, die Flora und irgendwie so der pH-Wert und so von der Vagina, der fordert, dass halt die Samen in die Gebärmutter gelangen können und so. Und das ist tatsächlich, ist das Gegenteil davon wahr. Also die Vagina hat einen sauren pH-Wert und es dient zum Schutz der Frau. Aus evolutionärer Sicht macht es ja natürlich total Sinn, dass der Körper weiß, also der weibliche Körper weiß, wie anstrengend und wie krass eigentlich eine Geburt und eine Schwangerschaft ist. Es kostet den Körper alles. So, der ganze Körper ist da drin involviert. Und deswegen versucht der Körper der Frau konstant eben sich dagegen zu wehren. Also es bedeutet, dass der pH-Wert der Vagina, der ist relativ sauer und da ist es auch die ganze Zeit so, dass praktisch ausgespült wird, dass halt irgendwelche Fremdkörper oder so oder halt Samenzellen ausgespült werden. Und auch zum Beispiel durch die Periode versucht eben der weibliche Körper praktisch Samenzellen, also Eizellen, befruchtete, die ja nicht überlebensfähig sind, rauszuspülen. Genau, weil der weibliche Körper möchte natürlich aus evolutionärer Sicht, ist es total wichtig, dass halt nur die allerbesten, gesündesten Embryonen eben überleben. Und deswegen versucht der weibliche Körper, die ganze Zeit loszuwerden. Und tatsächlich ist das auch der Grund, warum gerade im ersten Trimester einer Schwangerschaft eben ja sehr viele Fehlgeburten auftreten. Das liegt daran, dass eben der Körper die ganze Zeit, also der weibliche Körper die ganze Zeit überprüft, ob der Embryo überlebensfähig ist, ob der gesund wäre und genau, dass eben nur der allerbeste, gesündeste Embryo eben ja überlebt und deswegen ja versucht der weibliche Körper sich eben dagegen zu wehren. So, und wenn man jetzt einer Frau eben genfremdes Material ja einpflanzt, kann es eben also tatsächlich relativ häufig passieren, dass es zu Fehlgeburten kommt. Und deswegen müssen eben noch zusätzliche Medikamente gegeben werden, um eben dieses Risiko oder die Wahrscheinlichkeit dafür zu verringern. Und gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich, also wenn dann erstmal praktisch die Frau schwanger ist, wenn die Mietmutter erstmal schwanger ist, dass, wenn sie dann eine Fehlgeburt erleidet, das natürlich für die Frau nicht weniger traumatisch oder ja, traurig oder wie auch immer sie das wahrnimmt ist, als eben für alle anderen Frauen, weil das eben ja, also auf emotionaler Ebene unangenehm ist, auf körperlicher Ebene unangenehm ist. Und in manchen Fällen muss man ja dann tatsächlich danach eben noch zum Beispiel eine Ausschabung oder so haben, weil eben teilweise noch etwas von der Fehlgeburt übergeblieben ist und das eben gesundheitliche Auswirkungen haben kann, wenn eben Teile davon in der Gebärmutter verbleiben. So, also es merkt schon, es ist super komplex, in wie viele Richtungen das eigentlich geht. So, dann nehmen wir an, dass das erfolgreich ist, die Schwangerschaft. Da wird der Frau, der Leihmutter, der Mietmutter, wird die ganze Zeit darüber hinweg gesagt, dass sie sich selber nicht als Mutter begreifen darf. Das ist natürlich ganz wichtig, damit die Mutter das Kind am Ende eben den Bestelleltern abgibt. Und ich finde das, also ich finde allein, wenn man ganz logisch darüber nachdenkt, wie so eine Schwangerschaft funktioniert, dann ist es doch klar, dass der Körper, dass da enorm viele Hormone ausgestoßen werden, um eben ja irgendwie auch eine Bindung zwischen Mutter und Kind zu erstellen. Und ich weiß, es gibt Frauen, die ja gar keine Bindung spüren zu ihrem Kind während der Schwangerschaft oder auch danach oder nach einer Geburt eine wie nennt man das? Also hier diese Art von Depression im Wochenbett oder so hat, post, wie nennt man das denn? Sorry, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Aber genau, dass sie eben eine, ja, sich sehr niedergeschlagen fühlen nach der Geburt und sich eben irgendwie entfremdet fühlen von ihrem Kind und eben das Gefühl haben so, okay, irgendwie habe ich vielleicht keinen Mutterinstinkt, ist was falsch mit mir oder so. Diese Frauen gibt es natürlich auch. Aber ich würde mal sagen, dass in den allermeisten Fällen eben Frauen halt ja eine Bindung zum Kind entwickeln. Ich meine, 9 oder 10 Monate lang reift da halt so ein kleines Ding in einem ran. Und so, man, das tritt ein, man spürt das, es hat halt Auswirkungen so. Und ich finde das auch eigentlich, also es macht irgendwie logisch nur Sinn, dass man halt irgendwie eine Bindung zu dem Kind aufbaut. Aber diesen Mietmüttern wird eben gesagt, nee, du darfst dich zu gar keinem Zeitpunkt als Mutter, als Mama des Babys sehen. Und also ich finde das schon irgendwie ziemlich schwierig, einer schwangeren Frau zu sagen so, hey, du darfst dich auf gar keinen Fall als Mutter sehen. Und ich weiß es nicht. Ich meine, ja, es gibt viele Frauen, die auch ihr Kind nach der Geburt zur Adoption freigeben, weil sie kein Kind möchten, aber eben auch nicht abtreiben wollten oder ja, weil sie merken, in meiner aktuellen Situation, es geht einfach nicht. Aber gleichzeitig so halt einer Frau, die halt ein Kind austrägt, zu sagen, du musst praktisch diese kognitive Dissonanz erzeugen. Du musst es machen, um eben dein Kind hinterher abzugeben. Das finde ich halt total schwierig. Also diese Mutter ist dann irgendwie entfremdet, die trägt das Kind weiter auf und bekommt in den meisten Fällen eben auch Geld, auch für, ja, also dass irgendwie die Krankenkosten oder so, also für die gesundheitliche Versorgung und so weiter übernommen wird. Aber letzten Endes wird ja vorher so ein Vertrag vereinbart über die Agentur zwischen den Bestelleltern und der Mietmutter. Und das bedeutet, dass letzten Endes die Frau gar nicht mehr das Sagen über den eigenen Körper hat. Weil ja die Mietmutter ist ja nicht die offizielle Mutter laut Vertrag, sondern letzten Endes haben die Mieteltern, die Bestelleltern, haben das letzte Wort. Das bedeutet, dass auch die über die medizinische Versorgung von der Mietmutter entscheiden dürfen. Und da gab es zum Beispiel schon Fälle, dass eben, ja, also zum Beispiel dann rauskam, okay, das Kind wird eine Behinderung haben oder das Kind ist nicht das gewünschte Geschlecht. Und dass Bestelleltern dann, also dass vertraglich die Mietmütter dazu gezwungen wurden, Abtreibungen zum Beispiel bei sich ergehen zu lassen, weil eben die Bestelleltern gesagt haben, nee, wir möchten kein Kind mit Behinderung, nee, wir haben uns unbedingt einen Jungen oder ein Mädchen gewünscht, nee, das passt uns hier irgendwie alles gar nicht. Und deswegen finde ich das, wie halt die Mietmutterschaft ja so als reproduktive Selbstbestimmung verkauft wird. Ich finde, das ist wirklich eine richtig dreiste Lüge, weil nämlich die Mietmutter ja eigentlich ihre reproduktive Selbstbestimmung an diese Bestelleltern übergibt. Also die Macht liegt bei den Bestelleltern. So. Okay, ich war gerade noch so ein bisschen im Prozess. Ich habe gedacht, daran hangel ich mich so ein bisschen lang. Also wir sind im Prozess, sind wir jetzt gerade, sag ich mal, irgendwo noch während der Schwangerschaft. Ne? Also die Bestelleltern können sagen, okay, ich möchte unbedingt zum Beispiel diese pränatale, nee, ist es pränatal? Ja doch, vor Geburt. Ja, pränatale Diagnostik, zum Beispiel für eine Behinderung. Da gibt es ja so Untersuchungen, wo zum Beispiel so eine riesige Nadel halt in den Bauch gesteckt wird. Und ich kenne viele Mütter, die auch für sich selber entschieden haben, so, ey, das möchte ich nicht. So, ich werde das Kind lieben, wie es ist. Das möchte ich auch einfach also nicht über mich ergehen lassen. Das ist ja auch Stress für den Fötus oder für das Baby, das halt eben heranwächst. Aber in dem Fall von dieser Mietmutter darf die das ja selber nicht entscheiden. Und die Frage ist ja auch, wenn praktisch, also der Embryo gehört nicht ihr, sie ist irgendwie vertraglich, ist sie halt irgendwie dazu gezwungen, darf die überhaupt Nein sagen? Darf sie sagen, nee, ich möchte diese Untersuchungen nicht machen? Oder darf sie sagen, oh, ich möchte aber diese Untersuchungen machen? Das finde ich halt super spannende Fragen. Und ich glaube, dass in vielen Fällen eben die Macht der Frau ja, und ihre reproduktive Selbstbestimmung eben massiv eingeschränkt wird durch diese Mietmutterschaft. So, Dann kommen wir zur Geburt. Da darf natürlich auch, da dürfen die Bestelleltern entscheiden, was da passiert. Und viele wollen dann eben, ja, das soll ganz steril per Kaiserschnitt hervorgeholt werden. Und auch da darf die Mietmutter nicht selber entscheiden, ob sie eine natürliche vaginale Geburt machen möchte oder ob sie eine einen Kaiserschnitt haben wird. Das entscheiden auch die Mieteltern. Und teilweise ist es auch so, dass eben, ja, ganz genau, also ich sag mal so, das ganze patriarchale Geburtssystem und auch diese Industrie und die ganze Medizin und so weiter, das lässt sich auf jeden Fall auch super, super kritisch betrachten, dass eben Ärzte oder, sag ich mal so, die klassische Gynäkologie, dass die es eben nicht so sehen, dass das Kind einfach selber mehr oder weniger entscheidet, wann es zur Welt kommt, sondern dass dann gesagt wird, ja, das ist aber der berechnete Entbindungstermin. Und dass dann Frauen gesagt wird, nee, wir müssen jetzt aber einleiten mit verschiedenen Medikamenten, müssen wir jetzt Wehen hervorrufen, weil sonst ist es gefährlich oder so. Und ich sag mal, ich bin auch 2 Wochen zu spät zur Welt gekommen, so. Ja, wahrscheinlich hatte meine Mutter auch nicht mehr so Bock und jetzt hat wahrscheinlich auch heftig die Füße und der Bauch weh, so, ne? Nach dann, wie viele Wochen sind das dann? 42, 43 Wochen oder so? Aber da musste auch nichts eingeleitet werden, so. Irgendwann habe ich mir gedacht, als meine Mama Kuchen gegessen hat, so, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich Bock. Und dann war ich innerhalb von ein paar Stunden, war ich da. Und das hat auch alles gut geklappt und ich meine, ja, es hat auf jeden Fall eine Berechtigung praktisch da, wo es eben gefährlich werden könnte. Es gibt es ja auch, dass zum Beispiel das Fruchtwasser schon so früh geplatzt ist und so weiter. Aber in normalen Fällen klappt das ja alles. Es hat ja über irgendwelche, weiß ich nicht, 100 Millionen Jahre hat das ja auch funktioniert. Dass Säugetiere, nicht unbedingt Menschen, aber dass Säugetiere eben ja, Kinder zur Welt bringen, gesunde Kinder. Und deswegen, da ist es eben so, dass dann gesagt wird, nee, die Mietmutter muss sich da eben dem Wunsch, den Wünschen der Bestelleltern hingeben. Sie muss das dann machen. Das heißt, dass dann teilweise halt eingeleitet wird mit Medikamenten oder ein Kaiserschnitt gemacht wird, den eine Mietmutter sich eben eventuell nicht selber, also diese Entscheidung hätte sie selber so nicht gewählt. Und dann, nach der Geburt, ist es in den allermeisten Fällen so, dass der Mutter das Kind direkt weggenommen wird. Und wenn wir uns, weil ich gerade bei den Säugetieren war, ne? Bei Hunden, wenn eine Hündin wirft, müssen die Welpen 8 Wochen bei der Hündin bleiben. Das haben wir mal irgendwann gesetzlich so festgelegt aus ethischer Sicht, dass es eben enormer Stress für Baby und Mama ist, wenn die so früh voneinander getrennt wird. Und das ist, also es gibt auch Untersuchungen darüber, dass eben das einen enormen Stress für ein Neugeborenes ist, eben ja, danach nicht bei der Mama sein zu dürfen. Und also, da muss ich jetzt gerade mal echt richtig krass durchatmen, weil sich das mal so wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen, dass wir Hunden, dass wir Hündinnen mehr aus ethischer Sicht mehr Empathie entgegenbringen als einer menschlichen Mutter, das finde ich wirklich auf wirklich jeder Ebene einfach wirklich krank. Das finde ich wirklich ekelhaft, dass Müttern, dass den Mietmüttern direkt nach der Geburt das Baby weggenommen wird. Und dass man wirklich bei Hunden sagt man so, nee, da müssen wir 8 Wochen warten, es geht nicht früher, was ja gut ist, so. Ich weiß es nicht, ich glaube, bei Kälbchen ist es so in der Milchproduktion, dass es, glaube ich, zumindest ein paar Tage sind. Ich meine, das ist auch eine kranke Industrie. Aber da sind es zumindest ein paar Tage. Und dass wir tierischen Säugetieren mehr zugestehen beim Thema Schwangerschaft und Geburt und irgendwie Mutterschaft als einem menschlichen Säugetier, als einer Frau, ach, das macht mich richtig rasend. So. Okay, also der Mutter wird das Baby weggenommen, die darf damit nicht kuscheln oder so. Ich meine, in manchen Fällen bei diesen altruistischen Sachen oder so, Manchmal darf man es noch, aber in den allermeisten Fällen wird das Baby halt direkt der Mietmutter weggenommen, direkt nach der Geburt. Sie darf nicht damit kuscheln oder irgendwie ja, mit dem Baby Zeit verbringen nach der Geburt, sondern es wird direkt an die Bestelleltern übergeben. Genau, das scheint dann so das Allerwichtigste zu sein. Ja, und was passiert danach? In den allermeisten Fällen ist es so, dass die Agenturen dann den ausländischen Paaren dabei helfen, eben ihre Kinder aus dem Ausland zu sich selber zurückzuholen und auch mit Passangelegenheiten und so weiter helfen. Und in Deutschland ist es ja so, in Deutschland ist die Leihmutterschaft verboten. Und es ist sogar verboten, dass man das eben im Ausland macht. Aber es ist tatsächlich auch so, dass die deutsche Botschaft in der Ukraine den Paaren einfach dabei hilft, obwohl das verboten ist. Wo ich mir auch so denke, so, okay, wenn nicht mal die deutsche Botschaft schafft, sich an die deutschen Gesetze zu halten, was ist das denn eigentlich? So, jetzt habe ich schon echt relativ viel erzählt. Eigentlich wollte ich, mein zweiter Punkt, das ist der Ablauf, ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und ich habe zwischendurch schon so viele Sachen und so viele Details in mir erzählt. Aber ich wollte eigentlich nochmal kurz darauf zurückkommen, warum ich Mietmutterschaft sage und nicht Leihmutterschaft. Und das ist bei Terdefam auch so. Und ich hatte das vorher nicht so ganz verstanden und deswegen bin ich super froh, dass die zwei Freundinnen mich darauf aufmerksam gemacht haben. Und zwar, also der Begriff Leihmutter, das ist also eine Leihmutter oder eine Leihoma ist eigentlich so eine Art Ersatzelternteil. Also ne, es geht eigentlich um Kinderbetreuung und in vielen Fällen ist es so, dass eben eine Leihmutter oder eine Leihoma für ganz, ganz geringes Entgelt eben ein Kind irgendwie betreut und das auf eine Art und Weise betreut, als ob es das eigene Kind wäre. Also so ein bisschen so wie eine Amme oder so. Ich meine, früher, gut, ich habe jetzt gerade so ein Mittelalter-Ding irgendwie im Kopf, dass so an so Adelshöfen die Kinder nicht von den Eltern selber, sondern von irgendwelchen Ammen und Kindermädchen und Zofen aufgezogen werden. Aber ja, eine solche Amme ist praktisch eine Leihmutter. Das ist der eigentliche, die eigentliche Begriffsbedeutung. Und ich finde, dass der Begriff Mietmutter auch für besser passt, weil ich finde, durch dieses Miete wird dieser super kommerzielle oder diese Kommerzialisierung von Mutterschaft und Geburt wird eben dadurch hervorgehoben. Also ich habe das Gefühl, dass so der Begriff Leihmutter oder auch in dieser Branche, das ist ja eine richtige Industrie, ne? Ich kann gleich nochmal kurz am Ende einmal gucken, ob ich Zahlen finde, wie viel sowas eigentlich, also wie viel dieser ganze Markt eigentlich bringt. Also das ist praktisch der Begriff Leihmutter, der verschleiert ja eigentlich total, was da passiert. Also wir haben meistens ein enormes Machtgefälle. Und in den allermeisten Fällen, genau wie bei der Prostitution, ist es so, dass Frauen es eben aus ökonomischem Zwang machen. In den USA kostet so eine Leihmutterschaft, ich glaube, $100,000. In der Ukraine sind es halt dann irgendwie teilweise nur so $25,000 oder Euro, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Und der meiste Teil davon kommt natürlich auch bei der Agentur an und nicht bei der Mutter selber, bei der Mietmutter. Ich finde, Mietmutter beschreibt es einfach deutlich besser, was da passiert. Also weil ja wirklich der Körper einer Frau wirklich für 9 Monate gemietet wird. Und es ist halt der gesamte Körper und auch das Gehirn und alles ist halt daran beteiligt, so ein Kind zu... Also wirklich ein Kind zu machen, so das wird ja komplett von null, werden halt neue Zellen da kreiert. Und das halt der Begriff Mietmutter, das halt viel besser zeigt, wie kommerziell und wie dystopisch, kapitalistisch es eigentlich ist, den Körper einer Frau zu mieten, um eben ein Kind austragen zu lassen. Aber was ich gerade eigentlich noch sagen wollte zu diesem Thema Ausland, also in den allermeisten Fällen, wenn Mietmutterschaft, wenn das total reproduktive Selbstbestimmung und Empowerment wäre, warum sieht man nirgendwo irgendwelche weiblichen CEOs oder eine Paris Hilton, die für ihre Putzfrau ein Kind austrägt, sondern es ist immer andersrum. Die Bestelleltern haben viel Geld, sind ökonomisch einfach deutlich besser gestellt als die Frau, die das Kind austrägt. Und die macht das ja nicht, aus, weil sie das so gerne irgendwie Mutter ist oder so, sondern eben wirklich einfach aus ökonomischem Zwang. Ja, ich finde irgendwie, dass halt Leihmutter, das verschleiert das halt wieder, das romantisiert das. Und auch gerade wenn man so, Werbung oder so dafür sieht. Es gab jetzt kürzlich in Berlin, gab es irgendwie so eine Kinderwunschmesse oder so, wo halt einfach offen dafür geworben wird. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die irgendwie wahrscheinlich irgendwelche Lobbyisten haben, die halt bei der Bundesregierung versuchen, das durchzusetzen. Und dann wird halt immer gesagt, ja, das ist irgendwie reproduktive Selbstbestimmung für Frauen. Nein, ist es nicht. Die Selbstbestimmung wird den Frauen da entzogen, wenn eben eine Schwangerschaft auf einmal vertraglich geregelt ist. Sie verlieren all ihre Macht über sich selber, über ihren Körper. Es wird auch oft so dargestellt, dass ein Ablehnen oder eine Kritik an Mietmutterschaft, dass das homophob sei, weil wie kannst du es wagen, schwulen Paaren keine biologischen Kinder zu gönnen? Und dann denke ich mir immer so, hä, aber wenn du, also als schwuler Mann, dir ist doch einfach klar, dass du keine biologischen Kinder haben wirst. Und du kannst doch auch ein Kind adoptieren und ein liebevoller Vater auch als schwules Paar für adoptierte Kinder sein. Was ist denn das für eine, so dieses komische, so eine Legacy, so, ne? Dass man irgendwie so, nee, ich muss mich auf dieser Erde verewigen, indem ich eben ein biologisches Kind irgendwie habe. Das finde ich auf aus feministischer Perspektive, ich meine, ist immer so, manchmal bei so Sachen denke ich mir so, es ist halt einfach ein Männermoment irgendwie, Male Moment. Dass man eben denkt, man hätte ein Recht darauf, biologische Kinder zu haben, hat man nicht. Liebe Männer, liebe schwule Männer, adoptiert einfach. Das ist deutlich besser für alle Beteiligten. Und ich finde das ganz und gar nicht homophob. So, also, es ist halt frauenfeindlich, Mietmutterschaft zu unterstützen, so, weil den Frauen halt die Rechte, die reproduktive Selbstbestimmung genommen wird. Das hat nichts damit zu tun, ob man schwule Menschen mag oder nicht. Es geht hier um Frauen, die ihren Körper eben verkaufen müssen, aus meist ökonomischem Zwang. Ich sag mal, dieses realitätsferne Bild, was halt auch gerade in den Medien und so weiter und von der Bundesregierung und auf diesen Kinderwunschmessen vermittelt wird, da würde ich auch nochmal ganz gerne kurz drauf eingehen, weil, also ich auch immer dachte, ja okay, Eizellenspende, ja easy, ne, ist halt okay, es ist halt eine kleine OP. Ich sag mal, ein Mann, der wächst halt einfach in den Becher, ist halt bei der Frau ein bisschen anders, es wird halt irgendwie aus dem Eierstock entnommen. Und das ist aber nicht so, weil, ich erkläre es mal kurz. Also, um Eizellen spenden zu können, es reift ja jeden Monat reift halt ein Ei heran und dann gibt es einen Eisprung und dann, wenn das Ei eben nicht befruchtet wird, dann wird es halt mit der Periode rausgespült, indem eben die Gebärmutterschleimhaut abgelöst wird. So, aber normalerweise, also ein Ei pro Monat Fun Fact, Frauen kommen tatsächlich, weibliche Babys kommen auf die Welt und es sind in den Eierstöcken schon alle Eizellen, die jemals ranreifen werden, sind da schon angelegt. Also man kommt mit allen Eizellen, im Laufe des Lebens einer Frau eben ranreifen werden, kommt die Frau schon oder das Mädchen, das Baby zur Welt. Und das finde ich halt richtig crazy, weil das nämlich bedeutet, dass ich ja schon im Unterleib meiner Oma war. Also, weil ja meine Mama auch mit all ihren Eizellen geboren wurde. Und das finde ich finde ich das sehr cool. So. Und ich habe das Gefühl, Frauen werden solche coolen Fun Facts so über ihre eigenen Körper immer vorenthalten. Also, Fun Fact hier am Rande. Es braucht natürlich irgendwie angereifte Eier, die man dann in vitro, also die man dann entnehmen kann, um die dann eben im Labor in der Petrischale zu befruchten. Und deswegen muss in die natürlichen Prozesse des weiblichen Körpers eingegriffen werden. Und dafür wird was richtig, richtig Komisches gemacht. Und auf so biologischer Ebene, also ich hätte auch voll Bock, mal irgendwann ein Interview dazu zu führen, wie das eigentlich auf so nochmal so richtig jetzt so im Detail funktioniert. Aber so von dem, was ich verstehe, werden der Frau zuerst Medikamente gegeben, die sie in eine künstliche Menopause versetzen für eine Weile. So, das lässt man dann so für eine Weile, nimmt man eben diese Medikamente, um den natürlichen Prozess auszusetzen, damit eben ja kein Eisprung stattfindet, damit eben die gereiften Eier halt nicht springen. Das macht man dann für eine Weile, bis irgendwie ja die Ärzte dann entscheiden, okay, das reicht jetzt. Und dann wird der Frau noch, werden der andere Medikamente oder ein anderes Medikament gespritzt oder, keine Ahnung, das muss man dann irgendwie auch über einen bestimmten Zeitraum einnehmen, das so eine Art Super-Eisprung verursacht, dass eben auf einmal nicht eine Eizelle, sondern halt 10 Eizellen auf einmal ranreifen, die dann eben entnommen werden können, um dann zu versuchen, die eben zu befruchten, weil das funktioniert natürlich auch nicht immer, auch in der Petrischale nicht. Und deswegen, je mehr Eizellen man eben rausgeholt hat, desto wahrscheinlicher, dass, ja, dass es eben funktioniert. So, und diese ganzen Medikamente und so, die das machen, es gibt dazu keine Langzeitstudien, was die langfristigen Folgen von so einer Eizellenspende ist. Und da gibt es halt Berichte darüber, dass ja, Frauen selber dadurch unfruchtbar werden oder dass es eben im Nachhinein ganz schlimme Auswirkungen hat. Also man weiß ja zum Beispiel, dass wenn die Eierstöcke entfernt werden aus dem weiblichen Körper, also eine Ovorektomie mit und Hysterektomie, also genau, also Eizellen und Uterus werden entfernt, dass das zum Beispiel zu einem höheren Osteoporose-Risiko führt oder dazu, dass man, also es kann dazu führen, dass man eben häufiger dement wird oder eher dement wird als eben Frauen, die halt einfach alle ihre Organe behalten haben. So ist es eben auch bei dieser Eizellenspende, dass, ja, also dass wenn man praktisch da so temporär in die Menopause versetzt wird, dass es eben weitreichende Folgen hat und dass es da auch Fälle gab von Frauen, die dann eben ja ein Jahrzehnt später, aber wo sie aber trotzdem immer noch jung sind, ne, wo die dann noch nicht mal 40 sind, auf einmal einen Schlaganfall bekommen haben und so das Einzige, was halt irgendwie vorher anders war oder irgendwie auffällig war, war halt diese Eizellenspende. So, und das ist ja, ich meine, das ist ja wie immer, wie bei fast allem, was den weiblichen Körper betrifft, dass es einfach viel zu wenig Forschung gibt. Und ja, irgendwie ist immer gesagt wird, ja, das ist angeblich kein Geld und keine Ahnung, was kein Interesse daran gäbe. Und ich denke immer so, Digga, wir sind 50% der Weltbevölkerung. So, also, ne, wie kann man das so als so ein Nischenthema abstempeln? Ist es doch überhaupt nicht so. Jeder Mensch auf dieser Erde wurde geboren, oder auch per Kaiserschnitt, aber so jeder Mensch auf dieser Welt wurde halt so von einer Frau ausgetragen und geboren. Und wie kann man dann so Frauengesundheit und reproduktive Medizin und so weiter das so als Nischenthema sehen? Und aber gleichzeitig auch halt so Sachen, die richtig, richtig schlecht sind für Frauen, als Empowerment und als keine Ahnung was verkaufen. So, es gibt ja jetzt auch immer wieder Studien darüber, wie schlecht die Pille eigentlich ist und was für krasse Auswirkungen die hat und so. Und das halt in den letzten, wie lange gibt es ja schon? Seit den 60er Jahren, also in den letzten, gibt es die Pille schon seit 60 Jahren? In den letzten 60 Jahren nichts daran weiterentwickelt wurde. Und die Frauen halt immer noch krasse gesundheitliche Auswirkungen dadurch haben. Und ja, das wird weiterhin spannend bleiben, ob praktisch auch solche Sachen irgendwie zu einem erhöhten ja, Brustkrebs oder Gebärmutter-Herbstkrebs-Risiko führen. So. Aber es erforscht halt irgendwie keiner. Und auch bei der Eizellenspende wird halt überhaupt nicht geforscht. Da wird halt einfach irgendwas verabreicht. Und ich würde auch sagen, also ich sag mal, Experimente an schwangeren Frauen, so, ne, wir kennen das Thema. Das ist ja mit Contergan zum Beispiel, gab es da ja schon riesige Skandale. Und ja, dass da einfach nichts geforscht wird und das halt so verkauft wird, als ob das so nichts wäre. Und dass es auch so mit der Samenspende gleichgesetzt wird, obwohl wirklich Samenspende wirklich ins Töpfchen so. Und bei der Eizellenspende heftige Hormone und richtig krasse Medikamente. Es ist ein invasiver Eingriff und so weiter. Und dass die Frau eben ja auch in dieser Zeit dann eben gesagt wird, okay, du darfst bestimmte Dinge und so weiter nicht tun. Auch dadurch in gewisser Weise eben ihre Selbstbestimmung über den eigenen Körper verliert. Und ja, also ich sag mal so ein bisschen so dieses, ich fange anders an. Weil ich noch über Sprache reden möchte. Also ich hatte ja gerade schon so ein bisschen Leihmutterschaft versus Mietmutterschaft. Und ich habe ja hier auch mehrmals so irgendwie mit den Eltern, also Bestelleltern finde ich eigentlich den besten Begriff, weil die bestellen sich halt wirklich per Katalog irgendwie ihr Baby. Weil so auf diesen Messen und auf so Werbeveranstaltungen und sowas von so Agenturen, da werden die immer als Wunscheltern bezeichnet. Und ich denke mal so, okay, also weiß ich jetzt nicht, ob irgendwie das Kind sich das gewünscht hat, dass es von einer ukrainischen Leihmutter ausgetragen wird und dann von amerikanischen Eltern irgendwie adoptiert von amerikanischen Eltern dann aufgezogen wird. Aber naja, nee, worüber ich eigentlich noch sprechen wollte, ist einmal dieses, dass eben der Leihmutter oder der Mietmutter gesagt wird, dass sie sich auf gar keinen Fall als Mama oder als Mutter selber bezeichnen darf. Und dass von ihr ja so eine kognitive Dissonanz und so eine Entfremdung von ihrer körperlichen Erfahrung erwartet wird und von ihr eingefordert wird. Ich sehe da eben einen Zusammenhang eben mit dem generellen Sprachwandel in der Postmoderne. Und das fand ich jetzt auch ganz interessant im Kontext des Selbstbestimmungsgesetzes. Da ist ja der Referentenentwurf jetzt letzte Woche rausgekommen. Und ich habe es jetzt eher nur so ein bisschen grob überflogen bisher. Aber der Paragraph 8, den fand ich ganz spannend. Und zwar habe ich mir das hier durchgelesen, diesen Referentenentwurf vom Selbstbestimmungsgesetz. Und auf Seite 7 ist der Paragraph 8, der heißt Anwendbarkeit von Rechtsvorschriften zur Gebär- und Zeugungsfähigkeit. Und ich fand das einfach sehr spannend. Also ich bin ja generell so, bin ich ja eine große Verfechterin davon, weiterhin Frau zu sagen und nicht Flinter. Und ich rede auch nicht von weiblich gelesenen Menschen, weil, also ich lese ja nur Frauen weiblich. Das ist irgendwie... Und ich würde auch in meinem Leben würde ich nicht auf die Idee kommen, jemanden eine gebärende Person oder einen Mensch mit Uterus zu nennen oder einen Mensch mit Menstruationshintergrund. Also keine Ahnung, das finde ich alles lächerlich. Frauen und Männer passt. Und hier im Selbstbestimmungsgesetz, das fand ich einfach sehr, sehr interessant, weil nämlich, hier steht halt irgendwie ein bisschen was zum Thema. Oder vielleicht lese ich es einfach mal kurz vor. Also Paragraph 8, Anwendbarkeit von Rechtsvorschriften zur Gebär- und Zeugungsfähigkeit. Absatz 1, Gesetze und Verordnungen, die Regelungen über Schwangerschaft, Gebärfähigkeit, Übertragung von und Eizellen und Übertragung von und Eizellen oder Übertragung von und Eizellen oder Embryonen oder künstliche Befruchtung treffen, gelten unabhängig von dem im Personenstandsregister für sie eingetragenen Geschlecht für schwangere und gebärfähige Personen, Personen, die schwanger oder gebärfähig werden wollen, Personen, die ein Kind geboren haben oder stillen, Personen, denen Eizellen oder Embryonen entnommen oder übertragen werden oder bei denen eine künstliche Befruchtung durchgeführt wird. Und ich denke mir so, okay, jetzt habt ihr hier irgendwie 4 Optionen aufgezählt. Und er hätte einfach sagen können, dass diese Regelungen für alle Personen, die weiblich geboren wurden, gelten. Aber das ist ja so ein bisschen, ich meine, das wird ja geleugnet, dass das Geschlecht eben auch eindeutig in meisten Fällen, in 99,9% aller Fälle, eindeutig feststellbar ist bei der Geburt. Sven Lehmann, der Queerbeauftragte, sagt ja selber, dass man... Also es ist wirklich ein Zitat, kann ich nochmal raussuchen. Er hat wirklich gesagt, ja, man kann keiner Person das Geschlecht von außen ansehen. Das ist halt Käse, so. Also, okay, wir haben jetzt hier, okay, schwangere oder gebärfähige Personen. Bei Personen, die gebärfähig werden wollen, da bin ich so, ich meine, ich... Okay, das könnten natürlich auch Frauen mit so, DSD, also Varianzen oder VSD-Konditionen mit Varianzen der sexuellen Entwicklung sein. Hatte ich zum Beispiel letztens mal irgendwann gehört, dass es da Fälle gibt, wo Frauen dann oder jungen Mädchen, die bekommen eben nicht ihre erste Periode, weil sie eben hormonelle Abweichungen haben vom Normalen und da muss da eben nachgeholfen werden. Aber finde ich sehr komisch, von gebärfähig werden wollen zu reden. Naja, also hier keinmal das Wort Frau, keinmal das Wort Mutter, keinmal das Wort weibliches Geschlecht. Das wurde hier komplett rausgestrichen. Oder ich meine, das Gesetz ist ja neu, aber es wird einfach überhaupt nicht erwähnt, dass eben das weibliche Geschlecht, nur das weibliche Geschlecht hier gemeint ist. Und dann im zweiten Absatz steht... Gesetze und Verordnungen, die an die Entnahme oder Übertragung von Samenzellen, an die Stellung als leiblicher Vater oder daran anknüpfen, dass ein Mann einer Mutter während der Empfängniszeit beigewohnt hat, gelten unabhängig von dem im Personenstandsregister für sie eingetragenen Geschlecht für Personen, die zeugungsfähig waren oder sind, die ein Kind gezeugt haben oder hätten zeugen können und die Samenzellen gespendet haben oder deren Samenzellen entnommen werden. Aber ich mir auch denke so, Digga, wie werden jemandem den Samenzellen entnommen. Aber gut, keine Ahnung, vielleicht gibt es das auch irgendwie per OP. Aber ja, das finde ich hier sehr interessant, dass hier von leiblicher Vater die Rede ist und von einem Mann und es eindeutig ist, was gemeint ist, aber im ersten Absatz auf gar keinen Fall darf das Wort Frau oder Mutter oder weibliches Geschlecht fallen. Und ich finde, dass das so ein bisschen, irgendwie auch diese generelle Entfremdung, ich meine, ich glaube, ich habe da jetzt schon mehrmals drüber geredet, aber dass eben diese generelle Entfremdung, die in der heutigen Gesellschaft eben erwartet wird von Menschen, also dass man sich gar nicht mehr so als Ganzes betrachten soll, sondern dass man irgendwie in einzelne Körperteile unterteilt wird und dann kann man die einzeln vermieten und oder verkaufen und das ist dann irgendwie Empowerment und man darf aber auch nicht so ganz krass darüber nachdenken. Man muss sich irgendwie entfremden, um das zu ertragen. Das haben wir bei der Prostitution mit dem in einem Interview mit Dr. Kraus gelernt, ne, dass eben eine enorme Entfremdung und kognitive Dissonanz überhaupt notwendig ist, um das durchzustehen. Und ich muss sagen, dass ich glaube, dass genau das Gleiche hier auch eben notwendig ist für so eine Mietmutter, um das überhaupt durchzustehen. Und ich glaube, dass eben diese neue Sprache, diese postmodernen Begriffe, dass die eben dazu beitragen, zu dieser Entfremdung. Weil dann bist du nicht mehr eine Frau und eine Mutter, sondern du bist eine gebärfähige oder eine gebärende Person oder so. Oder eine Uterusinhaberin. Und als Uterusinhaberin kannst du den natürlich auch vermieten, den Uterus. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie diese ganzen Dinge, diese ganzen Euphemismen und diese postmoderne Sprache, dass es auf jeden Fall irgendwie ja in so einem größeren Zusammenhang steht mit vielen anderen Dingen. Und dass ich das auch gerade bei so Teenagern und so, ich rede ja immer viel darüber, dass so die Gesellschaft pornofiziert ist und sehr sexualisiert alles ist. Und dass eben da auch so eine Art Entfremdung irgendwie stattfindet, dass eben gesagt wird, okay, man kann irgendwie den Körper so komplett verändern und dass eben Gen Z Kinder heutzutage aufwachsen und das Gefühl haben, sie könnten ihren Körper modifizieren wie so ein Sim oder wie so ein Avatar. Und im Endeffekt sind wir halt unsere Körper als Menschen. So, natürlich gehört mein Gehirn dazu, aber mein Gehirn kann natürlich auch begreifen, dass es in diesem Körper ist und dass er irgendwie... Das ist nicht einfach nur irgendwie eine fleischerne Hülle, sondern so, ich bin eben dieser ganze Mensch. Und deswegen finde ich das eben so, total furchtbar, statt Frauen oder Mutter zu sagen, eben ja Frauen in so einzelne Körperteile einzuteilen und von denen so eine Entfremdung zu erwarten. Ja, und das fand ich, ich fand das einfach sehr, sehr interessant bei diesem Referentenentwurf, dass eben von leiblicher Vater und von Mann die Rede ist, aber davor in dem Abschnitt nicht vom weiblichen Geschlecht oder leiblicher Mutter. Und das liegt ja auch daran, dass eben, ja, dass die Mietmutter dann ja nicht die leibliche Mutter in dem Sinne ist, weil es ist, ihr wurde ein fremder Embryo eingepflanzt und also sie ist praktisch nur, sie ist nur die Gebärmaschine, sie ist nur der Brutkasten. Und das finde ich auf eine ganz, ganz perfide Art und Weise total dehumanisierend. Und ja, also sich designermäßig ein Baby zusammenzustellen, Babyhandel zu betreiben. Es gibt da auch ja irgendwelche Missbrauchsfälle, das kann ich auch nochmal raussuchen und was unten verlinken, ja, wo eben rauskam, okay, da wurden irgendwie Babys vertauscht oder so und dann ist die Frage, okay, wer sind denn jetzt die echten Eltern und dass ich das auch irgendwie auch für die Kinder selber, ich meine, das Kind hat in dieser Hinsicht natürlich überhaupt kein Mitspracherecht, wie auch, aber ich glaube, dass es super, super schwierig ist für ein Kind, was eben von der Leihmutter ausgetragen wurde. Ja, aber ich glaube, dass da so eine Entwurzelung stattfindet. Also ich sag mal, ja, Menschen, die eben sehr schwierige Verhältnisse mit ihren leiblichen Eltern haben oder auch zur Adoption zum Beispiel freigegeben wurden, das bekomme ich immer wieder mit, ne? Dass so diese Entwurzelung oder so ein enormes Thema ist und dass sie das eben therapeutisch zum Beispiel aufarbeiten und versuchen eben damit zu lernen, leben. Und das ist aber für so ein Kind, was von einer Mietmutter ausgetragen wurde, das konnte da nicht zustimmen. Es konnte, ne, es wird sich vielleicht, dem wird es hoffentlich erzählt, hoffentlich ist man so ehrlich. Aber ich frage mich halt auch, was steht denn dann in den Ausweisdokumenten drin? Steht dann da drin, dass eben, also steht dann da der Name der Bestelleltern? Gut, ne, wenn er Bestellvater, wenn der praktisch den Samen, eine Samenspende gemacht hat und mit diesen Samenzellen eben der Embryo befruchtet wurde, okay, das ist der leibliche Vater, fair enough. Aber wer ist denn dann die leibliche Mutter? Also, weil die Bestellmutter ist nicht die leibliche Mutter. Ist es dann die Frau, der Embryo entnommen wurde? Ist es die Frau, die wirklich 9 Monate lang, ja, 9 Monate lang das Baby ausgetragen hat und dass ich mich halt auch frage, okay, wenn dann halt in der Geburtsurkunde steht, dass eben ja die Bestelleltern, dass die eben die leiblichen Eltern sind, also ich finde, dass auch ja so ein Kind hat ja immer ein Recht auch darauf zu erfahren, wer man eigentlich ist und woher man eigentlich kommt. Und dass das ja auch verschleiert wird und total schwierig wird, weil was ist, wenn die Agentur pleite geht? Wie soll man dann überhaupt noch so praktisch den Kontakt herstellen? Ich glaube, dann würde ich jetzt auch so ein bisschen zum Abschied, würde ich nochmal über die altruistische Leihmutterschaft reden. Weil da ist ja dann so, okay, das also altruistisch heißt ja so altruistisch bedeutet ja so viel, dass man eben etwas ja nicht aus einer intrinsischen und ja herzensguten Motivation macht. Und die altruistische Leihmutterschaft ist ja auch das, was in Deutschland legalisiert werden soll. Aber da müssen wir uns auch anschauen, was da passiert. Altruistische Leihmutterschaft ist auch keine reproduktive Selbstbestimmung. Weil reproduktive Selbstbestimmung bedeutet, dass ich komplett frei von irgendwelchen Zwangs- und Notlagen, komplett frei über meinen eigenen Körper entscheiden kann. Das bedeutet Selbstbestimmung im Endeffekt. Und auch bei einer altruistischen Leihmutterschaft ist es ja so, also das könnte dann zum Beispiel sein, dass zum Beispiel, okay, ist ein schwules Pärchen und die sagen dann, wir möchten gerne eben ein Kind bekommen und das funktioniert aber nicht. Und da könnte man zum Beispiel halt Verwandte fragen, also verwandte Frau. Und dann würde, je nachdem mit wem von den Partnern die verwandt ist, könnte man dann eine Samenspende von dem anderen Partner machen. sodass praktisch beide schwulen Väter, beide schwulen Bestelleltern, Väter mit dem Kind biologisch verwandt sind. Auch an der Stelle muss ja ein Vertrag geschlossen werden. Auch an der Stelle verliert die Frau die Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper. Weil was ist, wenn auch diese Frau sich am Ende anders entscheidet, wenn sie sagt, nee, ich möchte das Kind gerne behalten? Ist es dann rechtlich erlaubt? Was steht ihr dann zu? Was ist, wenn man sich danach zerstreitet und eigentlich vereinbart war, okay, die Mietmutter darf halt das leibliche Baby, darf das eben regelmäßig sehen. Was, wenn man sich da zerstreitet, wie ist es dann, hat die dann überhaupt noch ein Recht darauf, das zu machen? Darf sie an jeder Stelle sagen, okay, nee, ich möchte doch abtreiben oder nee, ich möchte das Baby behalten? Das sind einfach alles so Sachen, die super schwierig sind und dass es in der Realität eben auch zeigt, also bei Familiendynamiken so, ich meine, das ist nie einfach und auch da gibt es Zwist und dass eben dieses altruistisch so, es kann ja eben trotzdem, also eine Schwangerschaft birgt ja immer noch Gefahren auch und das ist eben auch total verschleiert, was eigentlich alles da passieren kann während so einer Schwangerschaft. Und also altruistisch, ja, also ich würde das einfach auf jeden Fall gar keiner Frau raten und ich bin in dieser Position, bin ich 100 komplett einverstanden mit dem, was Terre de Femme dazu sagt. Das würde ich an der Stelle auch nochmal kurz vorlesen. Und zwar ist die Position von Terre de Femme dazu: Leih- bzw. Mietmutterschaft ist mit einer freien Entscheidung über die eigene Fortpflanzung und den eigenen Körper nicht vereinbar. Frauen und Kinder dürfen nicht zu einer Ware, zu einem Vertragsgegenstand werden. Darum spricht sich Terre de Femme zudem gegen eine Legalisierung von Leih- bzw. Mietmutterschaft aus. Das steht auf der Website, das könnt ihr gerne nachlesen. Und das sehe ich ganz genauso. Also weder ein Handel mit irgendwelchen Embryonen oder Eizellen, noch ein Handel mit Babys, noch vertraglich Frauen irgendwelche Vorschriften über ihre reproduktiven Entscheidungen machen. Das sind alles Sachen aus feministischer Perspektive. Das ist keine Selbstbestimmung, wenn man Frauen zu Gebärmaschinen und Babys zu Waren macht. Und ja, ich habe das Gefühl, dass in der heutigen Debatte das Thema viel zu kurz kommt und dass es total romantisiert wird. Und ich finde auch gerade so aus so amerikanischen Serien und Filmen oder anderen Medien hat man eben so ein total romantisiertes Bild davon. Und ich hatte das sehr lange auch, bis ich eben vor ein paar Jahren angefangen habe, mich mit, oder das war dann so, als ich praktisch entschieden habe, dass ich bei Terre de Femme eintreten möchte, habe ich mich eben damit auseinandergesetzt und bin halt auch zu der Entscheidung gekommen, okay, krass, ey, das geht gar nicht. Und es ist krass, was für Mythen und Gerüchte und Falschinformationen eben ja, verbreitet werden und auch, ja, wie versucht wird, das alles so mit Euphemismen zu schönigen und zu romantisieren und ja, dass die Realität eben wie in den meisten Fällen, bei den meisten Themen, deutlich krasser aussieht, als, das, als man das vielleicht so von Anfang an denken würde, ne? Man denkt immer so, ah, das ist doch so toll, ach, und dann den schwulen Paaren helfen und so und ach, und hier die Hetero-Eltern, die so lange versucht haben und so weiter und es ist so, nee, so. Also ich denke mir auch, ich hab das bei mir nie testen lassen, ob ich fruchtbar bin oder nicht. Und ich denke mir immer so, ey, wenn es soweit kommen will, ich möchte später mal Kinder haben, aber wenn es mal soweit kommt, so und das eben nicht klappt, ey, dann oder so, dann könnte ich mir vorstellen zu adoptieren oder so. Oder wenn ich nie jemanden finde, mit dem ich gerne Kinder haben möchte, dann werde ich, weiß ich nicht, für die Kinder in meinem Freundeskreis, für die ja, für die Kinder meiner Freunde oder vielleicht meiner Geschwister, werde ich dann eine liebe Tante sein. Und genau, ich habe da gar nicht diesen so, dass ich mich so meine Gene unbedingt reproduzieren muss. So, das habe ich einfach irgendwie nicht. Und das finde ich auch, boah, gerade wenn so Single-Männer Leihmuttern in Anspruch nehmen. Uff. Dicke Red Flag. Vor allem, weil es da auch eben viele, ja, wirklich so Missbrauchs-Stories gibt es da einige, Das kann ich auch nochmal unten verlinken. Und was ich noch sagen wollte, gab es letztens einen Fall. Ich glaube, das war ein schwules Pärchen und die wollten unbedingt einen Jungen bekommen. Und naja, das lässt sich halt immer nicht so ganz steuern. Und ich glaube, dass tatsächlich das eher schwierig ist, das so früh das Geschlecht festzustellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das macht. Also ob man das im Reagenzglas überhaupt feststellen kann. Und ja, da haben dann, glaube ich, die beiden, also diese beiden Bestelleltern, Väter, die haben dann die Klinik verklagt oder die Agentur oder so, weil sie eben nicht zufrieden damit waren. Es gab wirklich Fälle, wo Frauen zur Abtreibung gezwungen wurden oder wo eben ein Kind mit einer Behinderung zur Welt gekommen ist und die Eltern, die Bestelleltern dann einfach gesagt haben, nee, jetzt wollen wir nicht mehr. Und ich sag mal, ein Kind ist natürlich auch finanziell und auch von der Zeit her ein riesiger Aufwand. Und als Mietmutter, wenn du nicht darauf vorbereitet warst und also das ist so eine, boah, was eine krasse Situation. Und also, boah, wie ekelhaft auch von den Bestelleltern halt, ja, so behindertenfeindlich zu sein. Also da will man schon ein eigenes Kind haben so und dann ist man aber nicht bereit, das Kind so zu lieben, wie es ist. Also das finde ich schon. Und es gab auch, glaube ich, Fälle, wo tatsächlich, also weil die Frauen, denen die Embryos eingepflanzt werden, die bekommen ja dann auch so Hormone. Und teilweise werden denen auch mehrere Embryos auf einmal eingepflanzt, damit sich das, die Wahrscheinlichkeit, dass es eben klappt, damit sich das erhöht. Und dann gab es schon Fälle, wo dann eben ja, Zwillinge dabei entstanden sind. Und dass dann teilweise Bestelleltern gefordert haben, dass einer der Embryos abgetrieben werden soll oder so. Und ja, also es gibt so viel, es gibt da so viel Spielraum für Missbrauch, für ganz, ganz furchtbare Dinge, dass ich sagen würde, nein, auf gar keinen Fall. Wir sollten uns ganz laut und deutlich gegen Mietmutterschaft aussprechen. Und genau, wenn euch das interessiert, ich würde unten auch nochmal eine Doku verlinken. Ich glaube, die ist von Arte, gerade über das Thema Ukraine. Und ich verlinke natürlich auch noch ein paar Sachen von Terre de Femme, ein paar Ressourcen dazu, dass ihr euch darüber informieren könnt. Und ja, das war's mit der heutigen Folge. Die ist echt lang geworden. Naja, ich hatte irgendwie Mitteilungsbedürfnisse nach so langer Zeit. So, ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich mega, wenn ihr mir 5 Sterne gebt auf Spotify oder eine gute Bewertung schreibt, meine, weiß ich nicht, 10 treuen Apple-Hörer und Hörerinnen. Genau, und ja, wenn ihr die Folge teilt, wenn sie euch gefallen hat, wenn ihr jemand anderes zu diesem Thema aufklären wollt und will ich noch was sagen? Folgt mir auf Instagram und ach so, ja, was ich noch sagen würde, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch allen. Also einmal schon für die netten Bewertungen, die ich bekommen habe, dafür, dass ihr auch stets kritisch bleibt und ehrlich bleibt. Und ich habe, glaube ich, mittlerweile über 350 Follower auf Spotify. Und ich habe über 450 Follower auf Instagram und ja, richtig cool, dass ihr das alle so teilt und so feiert. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt vorhin da am Anfang eine Pause angekündigt, aber ich habe eigentlich noch weiterhin Bock. Deswegen, ja. Okay, das ist, glaube ich, alles, was ich sagen wollte. Und damit wünsche ich euch einfach eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!